Enef, wer sind die Rosenkreuzer und was ist Amok?
Die Rosenkreuzer ist eine ganz alte Bezeichnung im Abendland und steht für eine ganz gewisse mystische Philosophie. Amok ist die Institution, die die Rosenkreuzer vertritt und die Lehren des Rosenkreuzes sozusagen weitergibt und darüber hinaus eine ganz besondere Weisheitsschule ist, ebenso auch eben eine Einweihungsschule.
Sie sind Leiter des Amok für den deutschsprachigen Raum. Was bedeutet das? Wie muss sich ein Außenstehender Ihre Tätigkeit vorstellen?
Nun ja, der Name Leiter sagt ja schon, also ich bin zuständig für eben Amok, für diese Schule und für den Weg im deutschsprachigen Raum. Und darüber hinaus eben auch dafür verantwortlich. Amok selbst ist in der ganzen Welt verstreut, vor allen Dingen auch in der westlichen Welt, aber darüber hinaus auch in Fernosten, wenn auch etwas weniger, ganz besonders aber auch in Japan. Wie muss man sich eine solche Tätigkeit vorstellen? Nun ja, als Leiter ist man verantwortlich und sieht, dass die Dinge so gut wie möglich eben weitergegeben werden können, die ganzen Lehren, die Strukturen und darüber hinaus natürlich auch, dass den Menschen, die auf der Suche nach einem solchen Weg sind, in der entsprechenden Weise die Möglichkeit haben, darüber informiert zu werden.
Sie sind nicht nur Direktor des Amok, sondern tragen auch den Titel Großmeister. Was bedeutet diese Bezeichnung?
Großmeister selbst kennen wir ja von verschiedenen anderen Institutionen her, würde ich einmal sagen. Man denkt sogar bei Großmeister an Schachgroßmeister. Nichts von denen ist der Fall. Es ist ein alter traditioneller Begriff und ist eine rituelle Bedeutung. Und bedeutet so viel, dass man eben verantwortlich ist dafür, was die ganzen rituellen, zeremoniellen Angelegenheiten und vor allen Dingen auch den Einweihungsweg unseres Ordens ausmacht. So ist also der Titel Großmeister eben ein sehr verantwortungsvoller Titel und bedeutet auch, dass es eben Meister gibt, die auch für diese Lehren zuständig sind. Und für die man dann auch als Großmeister letztendlich mitverantwortlich ist.
Herr Neff, was bedeutet nun der Name Rosenkreuzer?
Wie eingangs schon erwähnt, ist Rosenkreuzer ein ganz alter, traditioneller Begriff im Abendland vor allen Dingen und weist auf das Rosenkreuz hin. Die philosophischen Lehren des Rosenkreuzes wollen sagen, dass alles, was in unserer Welt existiert, in erster Linie einmal geistiger Natur ist. Und das Kreuz selbst ist ein uraltes Symbol, das aus dem antiken Ägypten überliefert ist und noch älter sein soll, wie die Legende erzählt, und ist ein Symbol dafür, wie die geistige und die materielle Welt im rechten Maße zusammenwirken. Und Rosenkreuzer bedeutet so viel, dass man bemüht ist, eben dieser Kenntnis nachzustreben, es für sich anzuwenden. Das bedeutet also, wie man seine geistige und seine materielle Welt im rechten Maße in diesem Leben voranbringen kann.
Und was symbolisiert das Rosenkreuz? Woher kommt es?
Das Kreuz selbst, wie schon gesagt, ist ein uraltes Symbol und es symbolisiert die geistige und die materielle Welt. Der Querbalken steht symbolisch für die materielle Welt und der Längsbalken für die geistige Welt. Und wenn diese beiden im Leben harmonisch zusammenwirken, dann erwacht ein neues Leben sozusagen für den Menschen, wie es bezeichnet wird nach alter Tradition. Und diese wird durch die Rose, oder genauer gesagt durch die Rosenknospe dargestellt, die sich im Schnittpunkt des Kreuzes befindet und beginnt zu erblühen. Dieses alte Symbol hat über die Jahrhunderte hinaus die Menschen immer sehr beschäftigt und hat auch verschiedene Bedeutungen gehabt und auch verschiedene Aussagen eben von verschiedenen anderen Institutionen eben hervorgerufen, aber die klassische Bedeutung ist in der Tat, die geistige und die materielle Welt müssen in Ausgewogenheit zusammenwirken, wenn etwas Neues in dieser Welt zum Entstehen kommen soll. Und das gilt natürlich auch ganz besonders für die Entwicklung des Menschen.
Der Amok spricht von einem traditionellen Einweihungsweg. Auch bezeichnet sich Amok als Initiatenorden. Können Sie uns hierzu noch etwas Genaueres sagen?
Traditioneller Einweihungsweg, das bedeutet, dass er also sehr alt ist, wenn wir von Tradition sprechen, aber eben eigentlich im Grunde genommen, was Zeiten und moderne Strömungen anbelangt, doch sehr neutral. Seit Jahrhunderten wird dieser Weg weitergegeben, ja mehr noch über die Jahrtausende kommt dieser Weg aus dem antiken Ägypten, wo es noch diese alten Mysterienschulen gab und wo die Menschen, die dafür bereit waren für einen solchen Weg, sich einweihen lassen konnten. Amok ist ein solcher Initiatenorden, wie es heißt. Initiation ist eine Bezeichnung für Einweihung und vertritt nach einem ganz genauen, originären System diese besonderen Einweihungen, in die man seinen Weg sozusagen beschreiten kann, seinen mystischen Weg, das heißt mystischer Weg, also seinen Weg zur Erfahrung seiner eigenen inneren Persönlichkeit. Und wenn man diesen Weg geht, und viele Menschen zu allen Zeiten sind diesen Weg gegangen, dann kann man in der Tat das tun, was das Rosenkreuz aussagt, nämlich seine Seelenpersönlichkeit, seine innere Persönlichkeit, die, so wie unsere Lehren sagen, das wahre Wesen des Menschen überhaupt ausmacht, zur Entfaltung zu bringen.
Amok beruft sich nicht nur auf die antiken Mysterienschulen, sondern in den Lehren und Ritualen wird auch der Geist dieser Schulen überliefert und weitergegeben. Was ist nun der Unterschied zwischen den antiken Mysterien und den modernen?
Bei den antiken Mysterien denken wir vor allen Dingen eben auch an die alten Einweihungsschulen, die es in Ägypten gab und auch im späteren antiken Griechenland. Mysterienschulen bedeutet, es wird hier etwas dargestellt, was eigentlich auf rein verbalen Wege nicht möglich ist. So bedient man sich der Symbole. Und in den Mysterienschulen konnte man diese Symbole kennenlernen und konnte sie eben auch für sich selbst anwenden und so in seinem inneren Bewusstsein Erfahrungen hervorbringen, die sonst auf klassischem, äußerem, intellektuellen Wege einfach nicht möglich sind. In den Lehren und Ritualen, die Amok weitergibt, wirken diese alten Erfahrungen der Mysterienschulen weiter. Deren bekannteste vielleicht die Mysterienschule des Pythagoras ist, wie wir einer der größten Meister im antiken Griechenland, der gerne auch dafür bekannt ist, nach dem pythagoreischen Lehrsatz und in den Schulen gelehrt wird, aber doch einer der größten Mystiker und Philosophen war, die das Abendland der damaligen Zeit kannte. Und wenn wir also dann unsere Mysterien oder unsere Zeremonien und Rituale und Einweihungen mit den antiken Mysterienschulen vergleichen, so finden wir, dass eine große Entsprechung es zwischen diesen Mysterienschulen und diesem heutigen Weg gibt. Wie kann es auch anders sein? Denn diese Dinge sind zeitlos.
In der Mystik, Herr Neff, spricht man von einem Weg oder einem Pfad. Auch für den Amok haben diese Begriffe eine ganz besondere Bedeutung. Können Sie uns hierzu nähere Erläuterungen geben und vor allem darüber, was der Amok-Weg überhaupt ist und wie er sich uns darstellt?
Einen Weg beschreiten, das ist ein Ausdruck, der gerne in der Mystik verwandt wird. Und in den mystischen Lehren finden wir sehr oft eben die Darstellung von einem ganz bestimmten Weg. Das bedeutet auf der einen Seite, dass man die Lehren, die eine Weisheitsschule weitergibt und die eben Amok auch vertritt, im Grunde genommen nicht alleine nur durch das Studium, durch das herkömmliche Studium, wie wir das kennen, erfahren werden können, sondern man muss bereit sein, diesen Weg zu gehen. Und dieser Weg ist ein Weg zur Intensivierung seines eigenen Bewusstseins und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit. Das eine ist das Studium, um die Dinge kennenzulernen, die Beschaffenheit, die Zusammenhänge in unseren Lehren, wie die Welt, die Natur, der Mensch beschaffen sind Und das andere ist eben, diesen Weg der inneren geistigen Entwicklung zu beschreiten. Von einem Pfad spricht man nach alter Tradition dann, wenn es der persönliche Weg ist, der eigentlich nicht ausgedrückt werden kann, sondern eben innerlich erfahren wird. So haben diese Begriffe natürlich auch für Amorg eine ganz besondere Bedeutung. Und der Amorg-Weg selbst, wie er eben gerne dargestellt wird, ist eben jener Weg, der sich durch die Einweihungen, durch die Tempelgrade hindurch vollzieht. Und wenn ein Mensch, so heißt es, der diesen Weg beschreitet, am Ende dieser Grade angelangt ist, so hat er, wenn er gewissenhaft diesen Weg beschritten hat und die Dinge durchgeführt hat, die ihm geraten worden sind, das erreicht, was man ein höheres Bewusstsein nennt.
Woher kommen die Amok-Lehren? Gibt es einen Gründer oder Lehrer, der sie aufgestellt hat?
Naja, die Amok-Lehren selbst sind uralt. Sie kommen aus der Zeit der Renaissance vor allen Dingen auch. Und darüber hinaus sind sie auch im antiken Griechenland bekannt gewesen. Sie gehen zurück bis auf die Weisheitsschulen des antiken Ägyptens der damaligen Zeit, in der man in diese besonderen Lehren eingeführt werden konnte, nachdem man besondere Prüfungen bestehen musste. Heute ist es nicht mehr so der Fall, obwohl es auch bei uns Prüfungen gibt zwischen den einzelnen Graden, in denen der Studierende eben von Stufe zu Stufe tiefer in diese Lehren eingeführt wird. Aber eigentlich haben sie gar keinen richtigen Gründer. Die Legende erzählt, dass diese Lehren aus dem antiken Atlantik zurück eben gekommen sind bis in das Ägypten der damaligen Zeit und von dort eben sich Schulen aufgebaut haben. Die alten Philosophen aus dem antiken Griechenland, von denen wissen wir, dass viele von ihnen in Ägypten waren und sich in den Einweihungsschulen einweihen ließen. Das ging natürlich über einen längeren Zeitraum, manchmal von einigen Jahren. Und dann kamen sie zurück und in der neuen Welt, wie damals das antike Griechenland bezeichnet wurde, haben sie Schulen gegründet und dieses Wissen dort weitergegeben. Einen richtigen Gründer gibt es eigentlich nicht. Und so, was die Lehre anbelangt, natürlich viele Lehrer, die Aufgaben haben, in besonderen Seminaren, denen, die diesen Weg gehen, zu helfen, dass sie diesen Weg und das Wissen vertiefen können. Aber der beste Lehrer, so heißt es, in unseren Schulen ist im Grunde genommen der Mensch selbst, der lernt, diese Lehren, die ihm gegeben werden, anzuwenden. Dann erwacht ein gewisses inneres Verständnis. Und dieses innere Verständnis teilt sich dem Menschen mit in Form der Intuition und der Inspirationen, die aus dem Inneren kommen und eben im Sinne der besonderen Weisheiten, die der Mensch auf rein intellektuellem Wege nicht erfahren kann. Wenn der Mensch, der diesen Weg geht, ob Mann oder Frau, das spielte bei uns noch nie eine besondere Rolle. Wenn der Mensch, der diesen Weg geht, eben diese Lehren anwendet und dann wird er zu seinem eigenen Lehrer. Und das ist das schönste Geschenk, das einer, der diesen Weg geht, unserem Orden eben geben kann. Also einen richtigen Gründer gibt es eigentlich nicht, aber immer wieder hat es Menschen gegeben, die dafür standen, diese Lehren zu vertreten, zu verwalten, weiterzugeben und in eine neue Zeit zu bringen, von denen es im Sinne der abendländischen Kulturen ja immer wieder solche Phasen gab, die man als eine neue Zeit bezeichnet hat. Und in unserer Zeit war es 1915 Dr. Harvey Spencer Lewis aus Amerika, der die Aufgabe hatte, den neuen Aktivitätszyklus unseres Ordens einzuleiten unter der Bezeichnung Amorg, das heißt also der alte mystische Orden vom Rosenkreuz, der eben in der Kurzbezeichnung als Amorg bezeichnet wird. Dies war ein ganz besonderer neuer Aktivitätszyklus, denn zum ersten Male wurde etwas erreicht, was es früher in diesem Maße nicht gab. Die Lehren konnten in schriftlicher Form weitergegeben werden, im Sinne von Monographien, wie sie bezeichnet werden und damals eben auch bezeichnet wurden. Das bedeutete, dass Menschen, die sich für diesen Weg interessierten, die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens waren, nach den Zusammenhängen zwischen Kosmos, Mensch und Natur, sie konnten in einem ganz besonderen Gradsystem diese Schriften erhalten, um sie zu Hause zu studieren, sich dort einen Studienplatz einzurichten und dadurch diesen Weg eben auch dort zu beschreiten. Dies ist das Besondere in dem damaligen 20. Jahrhundert gewesen und hat vielen Menschen geholfen, diesen Weg zu gehen, die sonst es nicht ermöglichen konnten. Früher musste man sehr viele weite und beschwerliche Wege auf sich nehmen, um zu den Zusammenkünften zu kommen, die früher in besonderen Zirkeln eben gegeben waren, wo man sich diesem alten Wissen widmete und auch den Übungen und den Einweihungen, die unbedingt mit dazugehören. Also einen Gründer oder Lehrer in dem Sinne möchten wir nicht nennen. Es ist auch nicht unsere Art, irgendwo Menschen ganz besonders herauszustellen, da wir der Meinung sind, das Wichtigste ist jeder einzelne Mensch, der im Grunde genommen für sich selbst von so hohem Wert ist und so viele innere Fähigkeiten in sich trägt. Und ihn widmen wir uns ganz besonders, denn wir wissen, dass die meisten Menschen ihre Potenziale, die sie in sich tragen, doch im Grunde genommen nur sehr gering ausgeschöpft haben. Und wenn man eben diesen Weg geht, wird man diese verborgenen Fähigkeiten in sich selbst eben zum Entwickeln bringen und dazu beitragen, ein Mensch zu sein, der nicht mehr unbewusst den Fallstricken des Lebens ausgeliefert ist, sondern ein bewusster Mensch, der weiß, was sein Leben ist, wie er es zu gehen hat und was der Sinn seines Lebens eben darstellt.
Und wie sieht Amok das Verhältnis von Lehrer und Schüler? In der Esoterik spricht man auch gerne von einem Meister. Gibt es so etwas auch bei Amok?
Ja, es gibt eine Lehre und es gibt einen Schüler bei Amok, aber nicht in dem Falle, wie man das gerne erwartet, sondern es heißt immer so schön, der Lehrer für den Schüler, der diesen Weg geht, der ist in ihm selbst. Es ist seine innere Persönlichkeit, in der eigentlich alles aufgezeichnet ist, was den Menschen ausmacht. Seine Erfahrungen und eben nicht nur seine Erfahrungen in dieser Inkarnation, denn die Rosenkreuzer Lehren sagen, dass der Mensch im Allgemeinen viele Inkarnationen bereits hinter sich hat. All dies ist dem Menschen selbst aufgezeichnet. Und man kann dem näher kommen und so seiner wahren Aufgabe. Und so ist also ein Schüler des Amok immer ein Schüler von sich selbst im Grunde genommen. Und die Lehren dienen ihm sozusagen als Wegweiser, damit er zu seinem eigenen inneren Lehrer, wenn wir das so bezeichnen wollen, eben finden kann. In der Esoterik spricht man gerne von einem Meister, wie Sie selbst sagen. Und dieser Meister natürlich, so wird ein Mensch bezeichnet, der in hohem Maße die Lehren für sich erkannt hat und gelernt hat, für sich anzuwenden. Meister ist ein Begriff, der eigentlich arg geschunden worden ist in der Vergangenheit. Und es ist eines der Wörter, das eben viele Missverständnisse auch hat. Beim Meister denkt man gerne an Vollkommenheit und Perfektion. Unsere Lehren sagen aber, dass der Mensch im Grunde genommen nicht vollkommen oder perfekt sein kann hier in dieser irdischen Welt. Es ist seine Aufgabe, sich zu vervollkommnen. Und auf diesem Weg wird das Vollkommenheit immer ein Ideal bleiben. Meister bedeutet, so weit an sich gearbeitet zu haben, dass man nicht mehr dem Schicksal ausgeliefert ist und den Fallstricken dieser Welt, sondern dass man selbst sein eigener Lenker darüber geworden ist. Und am Ende dieses Weges, dieses Studienweges, der durch die Grade hindurchgeht, gibt es tatsächlich irgendwann mal einen Grad, in dem man den Menschen dann als einen Meister bezeichnet. Immer aber ist dann die Rede davon, dass man ein Meister von sich selbst geworden ist. Und das ist das höchst erstrebenswerte Ziel, das Menschen eigentlich nur haben können. Und natürlich Mystik der Begriff Mystik, und Amok legt sehr viel Wert auf den Begriff Mystik, auch ein arg geschundenes Wort, aber bedeutet in seiner Tradition, dass der Mensch den Weg zu seiner kosmischen Heimat wiederfinden sollte, die er im Grunde genommen in sich trägt. Und wenn er diesen Weg zu seiner kosmischen Heimat gefunden hat, dann erfährt er das, was man unter einem göttlichen Bewusstsein versteht, von dem auch im Menschen selbst ein Funken vorhanden ist und das er finden kann und das er bewusst für seinen Weg wachrufen kann, sage ich jetzt einfach einmal. Und das bedeutet eben dann wieder ein ganzheitlicher Mensch geworden zu sein, der gelernt hat, seine äußere und seine psychische Ebene und darüber hinaus seine spirituelle Ebene, die ihn zu diesem göttlichen Bewusstsein führt, wieder in Einklang zu bringen.
Das Lehrsystem des Amok, Herr Neff, umfasst verschiedene Studiengrade. Können Sie uns dazu etwas mehr sagen und vielleicht auch darüber, wie die Amok-Lehren überhaupt weitergegeben werden?
In der Tat gibt es verschiedene Studiengrade, die immer weiter den Menschen in die Lehren einführen und darüber hinaus ihm seinen eigenen Weg immer mehr verdeutlichen. Zuerst, wenn man als Suchender eintritt in den Orden und Mitglied dort wird, wird man in den sogenannten äußeren Kreis aufgenommen. Dort wird man zuerst umfassend mit den Lehren in einfacher Weise vertraut gemacht und sozusagen vorbereitet auf den späteren Weg, der dann als der Weg durch die Tempelgrade bezeichnet wird. Tempelgrade deswegen, da Tempel bei Amok eben auch eine große Rolle spielen. Es sind jene besonderen Zusammenkünfte, in denen man die Rituale und die Symboliken pflegt, die dem Menschen zeigen, wie er zu einem höheren Bewusstsein gelangen kann. Von diesen Tempelgraden gibt es wiederum 9 und darüber hinaus dann, wenn man durch diese 9 Grade hindurchgeschritten ist, noch 3 weitere Grade, die als die sogenannten oberen Grade bezeichnet werden, und dann wiederum Vorbereitung sind auf die sogenannten Hochgrade. Ein langer, langer Weg, den man beschreiten kann, ein unvergleichlicher, wertvoller Weg. Und wenn ein Mensch diesen Weg beschreitet, kann man davon ausgehen, am Ende dieses Weges, dass er die Einheiten zurückgefunden hat, die eben die Schöpfung überhaupt ausmacht und von der die alten Mystiker immer gesagt haben, eigentlich müsste die Welt gar nicht mehr verändert werden. Es ist der Mensch, der sie unfertig erkennt und dementsprechend daran arbeitet. Aber er muss lernen, das Obere mit dem Unteren wieder zu verbinden. Und das, so erwartet man von einem Studierenden, der diesen Weg geht, sollte er in den Hochgraden erreicht haben.
Man muss ja nun mal Mitglied werden, um die Amok-Lehren studieren zu können. Heißt dies, dass man nun seine Meinung oder seine Individualität aufgeben muss? Und wenn man kein Mitglied mehr sein möchte, kann man dann auch den Amok verlassen?
In der Tat ist es wichtig, ein Mitglied zu werden, wenn man die Amok-Lehren studieren will. Man wird aufgenommen in den Kreis derer, die auch diesen Weg gehen. Und Mitglied bedeutet eben auch, dass es dafür eben Rechte gibt, aber eben auch Pflichten, in denen man bereit ist, eben sich aufnehmen zu lassen. Rechte bedeutet, dass ein Mitglied das Recht hat, die Lehren zu studieren, den Weg zu beschreiten und genau nach dem vorgegebenen System eben von Grad zu Grad in die Lehren eingeführt zu werden, wenn er ein ordnungsmäßiges, also ein rechtmäßiges Mitglied des Ordens ist. Und dies bedeutet allerdings auf gar keinen Fall, dass man seine Meinung oder seine Individualität aufgeben muss. Ganz im Gegenteil, die Meinungen sind uns immer sehr wichtig gewesen und eben auch die besondere Persönlichkeit, die uns Menschen so verschieden macht. Das ist es im Grunde genommen, was die Welt eben so schön bunt macht und was eigentlich auch das ausmacht, dass man von anderen Menschen eben auch voneinander lernen kann. Also Individualität, drückt sich bei uns vor allen Dingen auch dadurch aus, dass es Menschen all möglicher Schattierungen im Grunde genommen gibt. Es gibt auch keine Unterschiede, wo die Menschen herkommen, was berufliche Schichten anbelangt oder gesellschaftliche Schichten. Eigentlich sind alle gesellschaftlichen Schichten, die man sich vorstellen kann, vertreten. Was aber Amorg von seinen Mitgliedern verlangt, ist eben, dass sie tatsächlich bereit sind, eben an den Lehren, die ihnen gegeben worden sind, zu arbeiten. Und darüber hinaus, was sie ebenfalls und was die Rosenkreuzer immer schon als sehr wichtig erachtet haben, dass sie die Gesetze des Landes, denen man zugehört, eben auch in der entsprechenden Weise respektieren. Man kann jederzeit den Orden wieder verlassen, wenn man dies möchte. Das bleibt jedem selbst überlassen, im Grunde genommen am Ende eines Monats. Wir würden das natürlich sehr bedauern, wie Sie sich denken können. Denn wenn man so einen Weg geht, dann ist es immer schade, wenn man das plötzlich wieder aufgibt. Aber es gibt hier keine Zwänge in diesem Sinne. Das würde auch absolut dem rosenkreuzerischen Geist widersprechen, der eben sehr viel Wert legt auf das, was wir unter Toleranz verstehen und genau weiß, dass wenn der Mensch sich sein Bewusstsein verändern will oder sein Bewusstsein veredeln will, wie wir so schön sagen, dies auf keinen Fall unter Zwang geschehen kann. Deswegen gibt es auch keine besonderen Zwänge im Sinne, wie man sich zu ernähren hat oder wie man eben ganz genau leben müsste und so weiter. Sondern aufgrund der Lehren wird man seinen eigenen Weg erkennen und wird wissen, was für einen genau das Richtige ist, was dann vom anderen oftmals wiederum ganz verschieden sein kann. Und das ist eben im Sinne einer Entwicklung das, was man sagt, seine Individualität eben auch pflegen und eben auch seine innere Persönlichkeit zur Entfaltung zu bringen. Sie sehen also, in unserer Terminologie unterscheidet man zwischen Individualität und Persönlichkeit. Unter Individualität versteht man den Menschen, wie er sich äußerlich bewegt, in welcher Gesellschaft und so weiter, während Persönlichkeit eben jenes innere Wesen im Menschen ist, das ihn eigentlich ausmacht. Und das bei den meisten Menschen das unbekannte Wesen ist normalerweise und das eben gar nicht unbekannt sein will und das eben erkannt werden kann. Und so kann der Mensch, der dieses erreicht hat, dann von sich sagen, dass er eigentlich nach Hause gekehrt ist, weil er sich nun so erkannt hat, wie er tatsächlich ist.
Die Mitgliedschaft im Amorg ist ja mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden. Warum eigentlich? Müssen die Rosenkreuzerlehren nicht frei sein, also kostenlos weitergegeben werden? Darf man überhaupt für eine mystische Philosophie Geld verlangen, Herr Neff?
Ja, das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn alles frei wäre, alles kostenlos und man müsste sich nicht darum bemühen. Die Mitgliedschaft natürlich eben auch fordert von dem Mitglied auch einen Beitrag, der entrichtet werden soll. Und das bedeutet, dass das Mitglied eben auch dazu mit beiträgt am ganzen Aufrechterhalten unseres Systems. Die ganzen Aktivitäten, die Organisation, also diese Dinge, so können Sie sich vorstellen, verschlingen natürlich auch eine Menge an Geld, das von irgendwo hierher kommen muss. Einen großen Gönner in dem Sinne, sodass wir finanziell uns unabhängig bewegen könnten, haben wir leider nicht. Es wäre schön, wenn es so wäre. So hat eben jedes Mitglied auch einen gewissen Beitrag zu leisten, der eben dafür verwandt wird, an der Aufrechterhaltung und Verbreitung des gesamten Ordensgutes, der Lehren und alles, was damit verbunden ist. Sehen Sie, es ist bei Amorg ja so, dass sich niemand daran bereichert, an diesen Dingen. Alles, was eben an finanziellen Mitteln da ist, muss für die Aufrechterhaltung und für die Verbreitung verwandt werden. Selbst die vielen Seminare, die gegeben werden von erfahrenen Referenten, die das Rosenkreuzertum, die Amorg-Lehren eben in sich selbst sehr gut aufgenommen haben, Selbst diese würden nie etwas dafür verlangen, wenn sie diese Seminare für sich oder für die eben Schüler oder für die Studierenden geben. Aber eben auch alle Beiträge und die eben auch bei Seminaren und so weiter entstehen, all dieses dient eben zur Aufrechterhaltung unserer Arbeit. Und die Beiträge für ein Mitglied sind eben genauso festgelegt, wie es erforderlich ist, obwohl die Beiträge allein normalerweise dafür nicht ausreichen würden. Und die Lehren selbst sind in der Tat kostenloser. Im Grunde genommen, die Monographien werden immer unentgeltlich weitergegeben. Für die Monographien selbst muss der Studierende im Grunde genommen keinen finanziellen Aufwand leisten. Aber für die Aufrechterhaltung unserer ganzen Arbeit, das sagt die Tradition. Und deswegen gibt es eben auch das, was man unter Mitgliedsbeiträge versteht. Wir leben in einer materiellen Welt und dieser materiellen Welt mit den entsprechenden Bedingungen muss Amok eben auch gerecht werden. Und deswegen kommen wir gar nicht umhin, eben auch dafür zu sorgen, dass die finanziellen Bedingungen geschaffen sind.
Lassen Sie uns auf die Geschichte der Rosenkreuzer zu sprechen kommen. Woher kamen sie? Dass es keinen eigentlichen Gründer gab, sagten Sie ja bereits, Herr Neff. Aber wie muss man sich die Anfänge und die allmähliche Verbreitung der Rosenkreuzer vorstellen?
Eine sehr starke Verbreitung fanden die Rosenkreuzer vor allen Dingen in der Renaissance auch. Und dort wurde der Begriff Rosenkreuzer eigentlich erst so richtig geprägt. Es waren große Persönlichkeiten, gehörten oder wurden mit den Rosenkreuzern in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci oder auch Giordano Bruno, um nur einige zu nennen, oder Pico della Mirandola, und zeigen uns heute dass große Denker Amok angehört haben oder eben den Rosenkreuzern, denn der Begriff Amok war damals ja noch nicht geprägt. Damals hat man sich vor allen Dingen jenen Modellen zugewandt, die aus der Vergangenheit, aus dem antiken Griechenland und aus Ägypten überliefert waren, die wir heute kennen, zum Beispiel die verborgene Bedeutung des Lebensbaumes oder auch der Tarot, den wir gerne den rosenkreuzerischen Tarot nennen, weil die Rosenkreuzer eine ganz eigene Interpretation über den Tarot haben und natürlich auch über den Lebensbaum und darüber hinaus das, was man unter den hebräischen Buchstaben versteht. Und selbstverständlich auch die Schrift Pharma Fraternitatis ist ein absolut symbolisches Werk, das man nur verstehen kann, wenn man in die symbolische Bedeutung eingeführt ist. Diese Modelle wurden damals in der Renaissance vor allen Dingen für die nachfolgenden 400 Jahre bis zu unserer heutigen Zeit entwickelt, aus den alten Modellen, die von etwas anderer Natur waren, als man sie dann damals für die neue Zeit entwickelte. Denn auch die Renaissance war ein aus unserem Verständnis und von unserer Kenntnis her eine ganz enorme, gewaltige Zeit, in der das Bewusstsein des Menschen einen enormen Schritt nach vorne getan hat. Dies erkennen wir vor allen Dingen auch in den Künsten der damaligen Zeit. In der Malerei entdeckte man Licht und Schatten. Man wurde plötzlich ganz anders vertraut gemacht, was eben auch philosophische Modelle anbelangte. Und darüber hinaus merkte man auch in der Architektur die großen Veränderungen. Und da gehen die Ursprünge des Rosenkreuzertums, oder daraufhin gehen die Ursprünge des Rosenkreuzertums zurück, so wie wir es heute kennen. Und damals wurde es allerdings eben auch bereits übernommen und einfach nur für die neue Zeit weitergegeben in der Form, wie man es für die neue Zeit verstand. Das war eben auch die Zeit, in der eben die Rosenkreuzer ziemlich bekannt geworden sind, die es aber vorher schon gegeben hat und sich eben, wie vorhin schon erwähnt, in Zirkeln oft getroffen haben und die Dinge bearbeitet und studiert haben, die nichts anderes sind als jene große Philosophie, die von denen alle, auch diejenigen, die als Religionsgründer galten, eben geschöpft haben. Also das Wesen der Schöpfung, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn des Lebens überhaupt und eben wie ist eben der Mensch auch mit der Natur und mit dem Kosmos verbunden. Denn wie vorhin schon erwähnt, ist der Mensch ja in erster Linie eigentlich ein geistiges Wesen. Und die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst und verstehen unter Geist lediglich das, was wir unter Denken oder meinetwegen darunter verstehen, wofür man den Begriff mental geprägt hat, der natürlich auch so viel wie Geist bedeutete. Aber im Grunde genommen versteht man landläufig unter Geist lediglich das, was wir als den Intellekt verstehen. Geist ist aber viel mehr. Es ist das Wesen, das ganze Schöpfung durchdringt und mit dem das verbunden ist, was wir als Seele bezeichnen. Und der Mensch, der ja eben auch eine, wie unsere Lehren sagen, nicht eine Seele hat, sondern eine Seele ist, und der eben im Grunde genommen dadurch, dass er eine Seele ist, vor allen Dingen ein geistiges Wesen in ganz besonderem Maße ist, der vom Schöpfer ausgestattet wurde mit ganz besonderen Fähigkeiten, nämlich die ihn dazu befähigen, diese Schöpfung, diese Natur, diese Welt, so wie wir sie vorfinden, nach seinen Möglichkeiten, nach seinen Fähigkeiten zu regieren und zu lenken. Das hört sich immer so sehr gewaltig an, aber wenn wir die verschiedenen Bewusstseinsstufen betrachten, in denen die Wesen, die auf dieser Erde sind, mit denen die Wesen ausgestattet sind, so können wir erkennen, wie der Mensch mit besonderem Bewusstsein ausgestattet ist, denn er ist das einzige Wesen, das Selbstbewusstsein besitzt. Selbstbewusstsein, dies bedeutet, dass er in ganz besonderem Maße die Fähigkeiten in sich trägt, sich zu entwickeln und ein bewusstes Leben zu führen. Und dass er zu Entscheidungen fähig ist, das Leben so zu führen, wie er es für richtig hält. Und deswegen ist es ja eben gerade so wichtig für den Menschen, dass er sich kennenlernt, so wie er beschaffen ist, und dass er eben auch weiß, was im Leben er in Bewegung setzen kann. Das waren zu allen Zeiten die großen Ansprüche des Ordens oder der Rosenkreuzer im Allgemeinen. Und Überlieferung, die wir aus dem antiken Ägypten erkennen und darüber hinaus aus dem späteren Griechenland, zeigen immer wieder, dass dies das Wichtigste war, das größte Anliegen war, was die Rosenkreuzer den Menschen weitergeben wollten. Und das ist eben auch ihr Auftrag, warum sie eben dafür sorgen sollten, ihr Wissen so bereitzuhalten, dass alle Menschen, die auf der Suche sind nach diesem besonderen Lehren, dass sie dorthin finden und dass sie diesen Weg beschreiten können. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Lehren sehr einfach gehalten sind, sodass im Grunde genommen jeder, der wirklich innerlich bereit ist, diesen Weg beschreiten kann. Also es gibt keine intellektuelle oder Wissensstufe, ab der man Studium eingehen könnte. Es ist für jeden Menschen vorgesehen, im Grunde genommen. Und wir sehen das auch immer wieder, wenn wir unsere Mitglieder betrachten, weil sie eben aus allen Gesellschaftsschichten kommen.
Herr Neff, Sie sprachen häufig von einem Orden. Ist dies im religiösen Sinne zu verstehen? Und vielleicht auch noch, wie steht Amok überhaupt zur Religion?
Orden ist auch ein arg geschundenes Wort eigentlich und zeigt, wo Amok herkommt oder die Rosenkreuzer, nämlich eben gerade aus dem 16., 17. Jahrhundert, in dem diese Bezeichnung Orden noch sehr verwandt wurde. Natürlich haben wir darüber nachgedacht, ob man den Begriff Orden überhaupt noch wählen kann, ob er überhaupt noch zeitgemäß ist. Wir sind deswegen dabei geblieben, weil er in seiner Tradition das ausdrückt, was man unter Ordnung versteht. Das heißt also, wenn man einen solchen Weg beschreitet, braucht man eine gewisse Ordnung, die das Lehrsystem darstellen. In dieser Ordnung kann man eben diesen Weg nach unserer Tradition und nach unserer Überzeugung gehen. Und nichts anderes drückt der Begriff Ordnung aus. Also eine ganz besondere Gemeinschaft, die eine gewisse Ordnung eben für sich pflegt und in dieser Ordnung einen bestimmten Weg geht.
Herr Neff, aber um noch einmal auf meine Frage zu kommen, wie steht Amok überhaupt zur Religion?
Das Wort Religion, kommt ja von Religio und ist ein ganz wunderbares Wort, denn es bedeutet so viel zu Gott zurückführen. Im Sinne von Religion, wie wir es heute verstehen, ist Amok selbst keine Religion. Aber die Mitglieder gehören den verschiedensten Religionen an oder eben auch keiner. Jeder muss für sich selbst wissen, was eben für ihn der richtige Weg ist. Aber ganz gewiss wird er seine Religion tiefer kennenlernen, als dies normalerweise der Fall ist, weil er sich natürlich eben auch mit den Symboliken befasst, auf die auch Religionen aufgebaut sind. Und man kann allerdings dazu sagen, dass unsere Mitglieder im Verlaufe des Studiums wohl eine gewisse religiöse Einstellung bekommen, aber eben im des ursprünglichen Wortes Sinn. Das heißt also, dass man versteht, was darunter gemeint ist, dass der Mensch eben auch mit dem Göttlichen verbunden ist und wie man dorthin finden kann.
Hennef, ist der Amok denn auch politisch tätig?
Amok selbst ist nicht politisch tätig, ist es auch in der Vergangenheit nie gewesen. Es hat wohl in vergangenen Jahrhunderten vielleicht mal Verbindungen gegeben, wo die Rosenkreuzer aber dann doch erkennen mussten, dass das nicht ihr Gebiet ist. Amok selbst aber regt seine Mitglieder schon dafür an, ein politisches Verständnis zu haben, vor allen Dingen in einem Land, in dem eben die Demokratie von besonderer Bedeutung ist, und das ist das hohe Gut unseres Landes, das wir unbedingt pflegen sollten. Gerade dort ist es wichtig, dass die Menschen ein politisches Bewusstsein entwickeln. Dafür regt Amok gerne an in seinen vielen Schriften, ohne aber irgendwelche Einschränkungen zu machen, wohin ein politischer Weg gehen sollte. Dies muss jeder für sich selbst aufgrund der Arbeit an sich selbst erkennen.
Von Amok ist auch das Amok Kulturforum bekannt. Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen?
Die Rosenkreuzer pflegen eine Tradition, die es auch in der Vergangenheit schon gab. Vor allen Dingen auch im 18., 19. Jahrhundert gab es, wie sie in Frankreich vor allen Dingen auch bekannt waren, die sogenannten Salons Rose-Croix. Das sind jene Salons gewesen, in denen man Kunst und Kultur in besonderer Weise pflegte. Und Amok sieht es als seine Aufgabe an, eben auch Kunst und Kultur, je nach den Möglichkeiten, die Amok selbst hat, eben auch zu fördern. Denn Kunst und Kultur sind eine der wertvollsten Dinge, die eine Gesellschaft überhaupt hat. Und dafür möchte auch Amok seinen Beitrag gerne leisten und vor allen Dingen dadurch Künstler fördern, die sonst nicht so sehr die Gelegenheit haben, ihr Werk zu zeigen. Und so gibt es in verschiedenen Städten eben Aktivitäten des Amok Kulturforums in Form von Konzerten oder Ausstellungen, Vernissagen, aber auch Vorträge und aber eben auch, was die Rosenkreuzer eben auch sehr wichtig halten, was Menschen pflegen sollten, das, was wir unter Meditation verstehen. Und in diesem Sinne möchte Amok eben auch für die Öffentlichkeit tätig sein und vor allen Dingen das zu pflegen, was wir unter Kunst und Kultur verstehen. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung und lebt im Grunde genommen nur von Spenden, von denen, die eben auch dies für wichtig halten, ihren Beitrag dabei zu leisten auf diese Weise.
Im deutschen Sprachraum feiert Amok im Jahre 2002 sein 50-jähriges Jubiläum. Was bedeutet das für Amok und was für die Zukunft des alten und mystischen Ordens vom Rosenkreuz?
Amok selbst, wie vorhin schon erwähnt, ist ja überall in unserem Globus vertreten, in den meisten Ländern, und hat dann überall sogenannte Großlogen, wie das bezeichnet wird, oder eben auch Jurisdiktionen, um einen juristischen Begriff zu wählen. Diese Jurisdiktionen sind nach Sprachgruppen geordnet, denn die Verbreitung geschieht ja immer in Form von Monographien in der jeweiligen Sprache. Deswegen hielt man es zu Beginn des neuen Aktivitätszyklus Anfang 20. Jahrhundert für wichtig, auf diese Weise die Jurisdiktionen eben zu halten. Und Amok selbst im deutschsprachigen Raum, das heißt also die Schweiz, Österreich und Deutschland und alles, was es eben an Mitgliedern überall in der Welt sind, die das Studium in der deutschen Sprache begehen wollen. Amok im deutschsprachigen Raum begann nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1952, wo es eingetragen wurde ins Vereinsregisteramt in München. Es hat vorher Amok bereits gegeben, aber Sie wissen ja selbst, wie das damals war, in der schwarzen Zeit von Deutschland, sage ich jetzt einmal, waren diese Dinge natürlich verboten und man musste eben am Ende wieder ganz neu die Dinge aufbauen. Nun haben wir unser 50-jähriges Jubiläum, wir sind sehr glücklich darüber, auf eine so lange Zeit zurückblicken zu können. Wenn man an einen Menschen denkt, der sein 50-jähriges Jubiläum feiert, dann ist das meistens schon ein etwas ergrauter Mensch, der eben schon viele Erfahrungen sammeln konnte, so nimmt man zumindest an. Und auch Amok natürlich mit 50 Jahren Jubiläum können wir davon ausgehen, dass es sehr, sehr viele Erfahrungen im deutschsprachigen Raum mittlerweile sammeln konnte, wie man am besten die Dinge, die Amok eben lehrt, weitergibt. Ja, für uns bedeutet das für die Zukunft natürlich, dass wir eben uns ja hoffen, viele, viele Menschen zu erreichen, die einen solchen Weg suchen. Wir wissen, dass nicht jeder einen solchen Weg wählen würde, aber viele Menschen auf der Suche sind nach eben höheren Vorstellungen ihres Lebens und darüber hinaus, um die Geheimnisse der Schöpfung zu erforschen und des Menschen und der Natur und des Kosmos. Und für die wollen wir eben jene sein, die man finden kann, wenn man einen solchen Weg beschreiten will.
Würden Sie uns denn nun zum Abschluss unseres Gespräches noch etwas über Ihre Vorstellungen von der Zukunft der Menschheit erzählen? Wie wird es mit den Menschen weitergehen? Und vor allem, werden sich die Erwartungen erfüllen, die man für das sogenannte Wassermann-Zeitalter hegt?
Ja, das Wassermann-Zeitalter ist natürlich ein Begriff, der eben die Gemüter sehr bewegt hat. Und man hat ja eben schon vor 30, vor 40 Jahren, in den 60er Jahren, hat man ja schon von dieser neuen Zeit gesprochen, die eben in Phasen dargestellt wird oder sich verwirklicht, die dem Tierkreis zugeordnet werden, nach einer alten Tradition, die bis auf Plato zurückgeht und aber eben auch noch weiter zurück als in die Zeit des antiken Griechenlands. Wir stehen vor einer neuen Zeit. Man könnte fast sagen, wir sind schon mittendrin. Und die Rosenkreuzer haben seit Jahrzehnten davon gesprochen, dass man sich auf diese neue Zeit vorbereiten sollte. Immer wieder gab es Phasen, wo der Mensch in ein neues Bewusstsein eingetreten ist. Und diese Zeit, in der befinden wir uns gerade eben auch wieder, oder besser gesagt in einer solchen Periode, und wir merken es natürlich allerorten. Wie das bei Menschen meistens so ist, sehen sie Veränderungen oft nur im Sinne von Katastrophen und man neigt gerne sein Ohr denen, die in drastischer Form so etwas darzustellen wissen. Nichts dergleichen lehrt Amok, aber dass es Veränderungen gibt im Bewusstsein des Menschen und dass es auch Veränderungen geben wird auf der Erde, das ist etwas, was Amok immer schon gesagt hat und worauf man sich vorbereiten sollte. Inwieweit die Menschheit sich darauf vorbereitet hat, das können wir selbst sehen, alltäglich, wenn wir die Nachrichten hören und wenn wir sehen, was alles so passiert. Und in dieser Welt, in der man im Grunde genommen immer nur davon spricht, wenn es Katastrophen gibt, aber die Menschen sehen zumeist nicht, dass es genauso andere wunderbare Dinge gibt, die sich heute entwickeln und die den Menschen den Weg für die Zukunft bereiten. Und diese wunderbaren Dinge sind, dass der Mensch heute so viele Möglichkeiten hat, sein Leben zu gestalten, wie er es gerne möchte, und das ist noch gar nicht so lange her, dass dies überhaupt noch in dieser Weise gar nicht möglich war. Dies ist ein sehr hohes Gut, die Freiheit des Menschen, die er besitzt. Und diese Freiheit ist heute bei den einzelnen Menschen eben sehr, sehr stark ausgeprägt. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Freiheit auch Verantwortung bedeutet. Verantwortung in dem Sinne, dass wir, wenn wir die Freiheit in uns tragen und wenn wir freiheitliche Menschen sind, und es ist nur anzustreben, das zu sein, eben auch Verantwortung in uns tragen, für die Gegenwart und für die Zukunft unserer Welt. Und dies ist etwas, was eben wir hier bei uns im deutschsprachigen Raum in der Tat in einem sehr hohen Maße verwirklicht haben. Wenn man die Menschen betrachtet, sieht man dies oft wenig, wenn man so die Gesichtszüge der Menschen betrachtet, die oft einen sehr unglücklichen Eindruck machen und woran man erkennen kann, dass eben auch Freiheit alleine eben nicht genügt, um den Menschen zu einem Wesen zu machen, der eben ein erfülltes Leben in sich findet, sondern Freiheit ist immer nur der Anfang, es ist immer nur ein Beginn. Und nun muss der Mensch lernen, sinnvoll mit dieser Freiheit umzugehen. Dafür gibt es ein weites Feld. Und das wichtigste Wort, das zur Freiheit immer gehört, ist eben auch, und das ist eben auch das, was die Rosenkreuzer immer schon sagten, eben auch Verantwortung. Dies müssen wir noch lernen, in der richtigen Weise Freiheit und Verantwortung miteinander zu verbinden. Wenn wir das geschafft haben, denke ich, haben wir eine wunderbare Zukunft vor uns, die eben vor Veränderungen nicht verschont bleibt, aber eben auch den Menschen viele Dinge ermöglicht, die wir heute noch gar nicht einmal erahnen. Die technischen Möglichkeiten, die wir heute eben sehen können durch die Gentechnik und durch die Naturwissenschaften über das veränderte Weltbild des Universums, wobei nach rosenkreuzerischer Auffassung hier immer nur vom physischen Universum die Rede ist. Die Rosenkreuzer lehren ja, dass in erster Linie das Universum geistig ist und dass in dem Maße, wie wir das erkennen, wir erst einmal beginnen können zu erfahren, was das Universum überhaupt ist. Diese vielen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, haben immer eben Positives und Negatives in sich. Sie sind immer neutral. Es liegt am Menschen selbst, wie er damit umgeht. Und das muss er lernen. Und deswegen ist das Prinzip Verantwortung ein ganz besonderes Prinzip, mit dem wir umgehen sollten für uns selbst in unserem alltäglichen Leben, wie natürlich auch in der Entwicklung des gesellschaftlichen Bildes und eben für die Zukunft der Menschheit im Allgemeinen.
Ja, Herr Neff, dann bleibt mir nur noch, Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch zu danken. Dankeschön.
Bitte sehr, gern geschehen.